Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Das Thema Glaubenssätze beschäftigt heute Sabine Wöhner, Eva Windisch, Ute Rott und Nicole Gerwig. Und die Frage, ist es wahr, weil man es glaubt? Sabine legt los.
Glaubenssätze sind tief in uns verankerte Überzeugungen und somit Aussagen, die einer Situation eine Bedeutung bzw. Wertung verleihen. Unser Denken, Handeln und somit auch unser Leben werden von Glaubenssätzen sehr stark und unmittelbar beeinflusst. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen ist vollkommen irrelevant. Vor einigen Jahrhunderten noch glaubten alle, die Erde sei eine Scheibe. Soweit die Definition. Also, Glaubenssätze sind tief in uns verankerte Überzeugungen. Woher kommt es? Wie kommt es zu diesen Glaubenssätzen? Der Mensch, der fragt sich ja viele Sachen. Wie bin ich eigentlich? Wer bin ich? Wie ist die Welt um mich herum? Wie werde ich in dieser Welt wahrgenommen? Und so weiter. Unser Unterbewusstsein hat viele Antworten auf diese Fragen und diese Antworten beeinflussen, was wir denken, wie wir uns fühlen und wie wir in der Welt agieren. Sogar unsere Berufswahl, die Wahl unseres Lebenspartners, wie wir wohnen, welche Filme wir schauen. Also jeder unserer Lebensbereiche wird von Glaubenssätzen beeinflusst. Das liegt daran, dass man in den ersten 6 Lebensjahren, also wenn man Kind ist, ist unser Unterbewusstsein komplett auf. Also die sind sehr, sehr auf und die Hirnwellen von dem Kind, und das ist spannend, die liegen in diesem Theta-Wellenbereich. Also bei einem Erwachsenen, der erreicht diesen Zustand unter Hypnose oder im Schlaf. Also kann man sich mal vorstellen, dass wenn wir Kinder sind oder Kinder allgemein halt, die nehmen die Dinge ungefiltert wahr und die verankern sich fest im Kopf. Dieser Theta-Wellenbereich zum Beispiel, der ist sehr, sehr wichtig, wenn man auch Mentaltraining macht. Also viele Menschen heutzutage machen ja irgendwelche Coachings, weil sie irgendwelche Verhaltensweisen an den Tag legen und sich selber umprogrammieren möchten. Das geht ja dank der Neuroplastizität unseres Gehirns sehr, sehr gut. Also diese Trampelpfade, die da angelegt sind mit dem, was wir denken und dem, was wir glauben, das kann man auch wieder umlernen. Es dauert halt lange. Das funktioniert meistens eben durch so hypnotische Zustände oder wenn man irgendwelche Meditationen macht, wo man Affirmationen hört. Zum Beispiel. Na, da kann man sich umprogrammieren. Und in diesem Zustand, wo wir so empfänglich sind für all diese Gedanken und Neuprogrammierungen, haben Kinder von ganz allein. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und sich anschaut, mit was viele Kinder heutzutage konfrontiert sind, wird es einem eigentlich ein bisschen schlecht, weil das alles ungefiltert in dieses Kinderhirn hineinkommt. Ne? So, und jetzt gibt es ja zum Beispiel verschiedene Familiengefüge, in die man hineingeboren wird und hineinwächst. Also es gibt Eltern zum Beispiel, die sind überängstlich und es gibt Eltern, die halten die Welt für einen sicheren Ort. Schon allein diese Gefühle kriegen die Kinder mit. Ja, wenn unsere Eltern Gottvertrauen hatten, dann haben wir das als Erwachsene womöglich auch. Dann fühlen wir uns womöglich im Leben auch sicher. Glauben die eigenen Eltern, dass hinter jedem Baum ein Unhold lauert, dann sind wir womöglich auch ängstlich oder übervorsichtig als Erwachsene. Und dann kommen natürlich diese ganzen Bewertungen noch hinzu. Ich hatte, das hört sich jetzt total bescheuert an, wenn ich jetzt von mir ausgehe, das sind so Dinge, die man sich erlebt auch merkt. Ich habe als Kind immer gern Jeans angezogen und ich habe total richtig rote Socken geliebt. Also ich hatte immer Jeans und rote Socken an. Jetzt hatte ich so eine Tante, die war, was Farbe betrifft, immer sehr speziell. Also die war wenn künstlerisch veranlagt und hat auch viel gemalt und so. Und die war der Meinung, dass Rot und Blau überhaupt nicht geht. Und die hat mich immer verschimpft, wenn ich rote Socken zu meinen Jeans angezogen habe. Da denke ich heute noch dran. Da denke ich heute noch dran, wenn ich rote Socken anziehe oder wenn ich Rot und Blau kombinieren will, dass das ja eigentlich gar nicht passt. Vollkommener Blödsinn. Aber tatsächlich, sowas ist tief im Hirn. Dann kommen noch die Erfahrungen dazu durch Personen, die uns nahestehen. Durch die Eltern, Da wird man bewertet, also man wird oft mal bewertet nach dem, was man tut und nicht nach dem, was man ist. Die Großeltern, Zurückweisungen, Misserfolge spielen eine große Rolle. Oder wenn Kinder zum Beispiel leben, dass ihnen ständige Aufgaben abgenommen wird, sobald es nicht klappt, das prägt einen. Das prägt einen, das sind Glaubenssätze, von wegen, es muss immer sofort beim ersten Mal klappen oder ich schaffe es nicht ohne Hilfe. Sowas kann daraus erwachsen. Also, bevor wir da tiefer einsteigen, weil wir wollen ja später noch ein bisschen die Kollegen dazu hören, woher das so kommen kann, möchte ich mal ein paar negative Glaubenssätze aufzählen, die einem als Kind schon das Gehirn programmieren und wo man später Probleme damit kriegt. Deine Schwester kann das viel besser als du. Du bist einfach zu dumm. Du nervst. Lass es lieber sein, das wäre doch eh nichts. Du bist zu nichts zu gebrauchen und so weiter. Und das ist wie Schadsoftware bei uns in unserem System. Ja, aus diesen Glaubenssätzen heraus ergeben sich Verhaltensmuster, die wir in unterschiedlichen Lebensphasen oder Bereichen wiederholen. Und oftmals sorgen die dafür, dass man sich selber im Weg steht, sich nichts zutraut. Dann gibt's Weltanschauungen, die auch hemmend wirken können. Das ist sowas wie, was sollen denn die Leute denken? Ein braves Mädchen oder guter Junge macht es nicht, Männer weinen nicht, Frauen gehören in die Küche. Wenn du schlecht in der Schule bist, hat dich der Papa nicht mehr lieb, ohne Fleiß kein Preis und so weiter. Und warum bilden wir überhaupt diese Glaubenssätze? Naja, das sind so überlieferte Dinge und die geben einem ein gewisses Maß an Sicherheit. Die geben uns unser Denken, Handeln und Fühlen vor. Müssen wir uns schon nicht selber drum kümmern? Und wir glauben, sie könnten Enttäuschungen verhindern, wenn man danach lebt. Aber in Wahrheit kann genau das einen nicht geringen Teil dazu beitragen, dass wir immer wieder Enttäuschungen erleben. Ne? Weil wir müssen uns ja in unserem Denken immer wieder selber bestätigen, denn sonst müssten wir uns vor uns und vor anderen zugeben, dass wir falsch denken. Also, das hat mir ja oft, ich habe doch von Anfang an gewusst, dass das schief geht bei mir. Oder wie hätte es auch anders kommen können? Das ist doch bei mir immer so. Ist viel einfacher. Also, da bestätigt man sich immer wieder selber. Ich kriege ja nie eine ordentliche Beziehung hin. Und was es da alles so gibt, ich denke, das kennt jeder von sich selber im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, dass man mit solchen Sachen daherkommt. Jetzt geht es aber in unserem Podcast nicht um Menschen, sondern um Hunde. Und was hat das Ganze jetzt mit den Hunden zu tun? Ah ja, also es gibt Glaubenssätze, die uns betreffen. Das wäre so, keiner mag mich. Klammer, nicht einmal mein Hund. Ich bin überfordert mit allem, auch mit der Hundeerziehung. Ich mache sowieso nichts richtig. Wie könnte ich dann das Richtige für meinen Hund tun? Ich entscheide mich immer für das Falsche. Der lernt es sowieso nicht. Ich habe schon alles probiert. Und auch diese Weltanschauungen, die sich in den letzten Jahrzehnten in den Köpfen fest verankert haben und die werden dann irgendwann mal zur Wahrheit. Das sind Hirngespinste eigentlich, weil die ja keine belegbare Grundlage haben. Aber das ist so fest in den Köpfen drin und es wird von Generation zu Generation vererbt. Hunde, die bellen, beißen nicht. Der hat Welpenschutz. Das machen die unter sich aus. Hunde untereinander machen das auch so. Da muss er durch. Rohes Fleisch macht Hunde scharf. Der Chef geht immer vorne. Die Rasse ist halt so. Und so weiter. Und genau diese Gedanken behindern uns unterbewusst in unserem Umgang mit den Hunden. Die Leute stolpern immer wieder darüber. Ich merke das ganz oft in den Coachings oder in den Trainings, wenn ich Menschen da habe. Die sind alle aufgeschlossen. Die sind alle weltoffen. Die möchten alle was verändern, aber diese Dinge, die man immer wieder gepredigt kriegt, da stolpert mir irgendwann mal immer wieder drüber. Meine Güte, das hat mir jahrelang anders gesagt. Und da merkt man oft mal, dass die Leute fast schon nervös werden, wenn man sagt, das gilt nicht. Also da muss man nicht dran denken. Ja, aber was wenn doch? Was ist doch, wenn es doch ein bisschen was Wahres dran ist? Das ist wirklich, wirklich absurd, was solche verankerten Glaubenssätze mit einem so machen. Ja? Also, selbst wenn wir das hunderte Mal, hunderte andere Ansätze und Anregungen gehört haben, haben wir oft noch diese Mantras im Kopf. Und weil das hat ja jahrzehntelang Bestand. Und negative Glaubenssätze haben in jedem Bereich echt die Macht, dass sie großen Schaden anrichten. Weil, wie gesagt, wir streben ja immer wieder unterbewusst danach, uns selber immer wieder die Bestätigung für unser eigenes Denken zu geben. Sonst müssten wir unsere ganze Persönlichkeit in Frage stellen und es ist sehr unbequem. Ne? Also, wenn ich jetzt diese Gedankenmuster im Handeln mit meinem Hund betrachte, dann klopft sich ein nicht zu unterschätzender Teil dieser Schadsoftware, die klopft auch dann an, wenn wir mit dem Hund unterwegs sind. Wir hatten da mal eine Podcast-Folge, diese selektive Wahrnehmung. Das war von der Eva, der Teaser, genau. Das ist damit irgendwie auch eng verknüpft. Weil wenn man mit seinem Hund unterwegs ist und es machen sich irgendwelche Problemchen bemerkbar, was hat man im Kopf? Alle Leute schaffen es, dass ihr Hund ruhiger an anderen Hunden vorbeigeht. Nur ich nicht. Also nur als Beispiel. Und dieser Gedanke, der wird dann zur Befürchtung. Und Befürchtungen erfüllen sich, so will es das Gesetz, selbstverständlich immer wieder selber. Und der Mensch ist so angespannt, weil er fest daran glaubt, dass nur das Allerschlimmste passieren wird. Der wird dann fest den anderen Hundehalter mit seinem Hund im Blick haben und die Stimmung rauscht halt dann in die Generalverzweiflung ab. Also womöglich hat dann der eigene Hund schon viele, viele Meter vorher signalisiert, dass er jetzt gerne ausweichen würde oder eine Ablenkung benötigen würde oder was auch immer. Und der Mensch ist in seinem Drama so festgefangen, dass er sich unterbewusst genauso verhält, dass es danach genauso passiert, wie er es befürchtet hat. Hab ich's doch gleich gewusst. Kommt dann im Kopf. Wir verstricken uns dann so in unseren negativen Gedanken, dass es gar nicht anders kommen kann. Ja. Und was machen wir hinterher? Oh, du bist so blöd, es war ja wieder klar. Hinterher gehen wir mit uns dann wieder so um, wie man mit dem besten Freund niemals umgehen würde. Das heißt, man gibt sich selber wieder die Schuld an allem, man beschimpft sich, man geht nicht gut gerade mit sich um, man geht mit sich so richtig ins Gericht und damit hat man nichts gekonnt. Dann haben wir nämlich zwei bedrückte Wesen nach dem Spaziergang. Mich, den Menschen und den Hund. Und wenn es ganz blöd kommt, so gewisse Persönlichkeitstypen, die projizieren das dann noch auf unseren, also auf die Hunde dann. Immer blamierst du mich? Was sollen denn die Leute denken? Mit dir wird jeder Spaziergang zur Tortur und ähnliches. Also, und was macht es dann mit dem Hund? Die sind nämlich weit davon entfernt, Dinge tun zu wollen, um uns zu ärgern. Die verhalten sich so, wie sie es in ihren Augen in der Situation halt können. Und wenn sie es nicht gut können, dann liegt es an uns, an mir, dem Hund, daraus zu helfen und ihm Wege aufzuzeigen. Aber wenn halt ich in meinem Drama verstrickt bin und nur diese negativen Gedankenmuster im Kopf habe, dann kann ich den Hund, dann kann ich dem natürlich nicht helfen, weil meine Gedankenmuster wollen sich ja dann auch alle erfüllen. Also, die Hunde denken so nicht, aber die Hunde leiden auch unter unseren inneren Dramen. Und bevor ich jetzt da noch tiefer reingehe, da komme ich dann später dazu, möchte ich jetzt das Ganze mal an die Kollegen weitergeben zum Diskutieren, zum Brainstormen.
Ja, liebe Sabine, da hast jetzt ein großes Thema aufgetan. Und ich glaube, das wird für viele Leute sehr spannend und sehr, sehr nachdenkenswert werden, wenn sie sich damit befassen. Weil das ist wirklich so eine Geschichte. Also das kennt ja jeder. Egal ob Hundebesitzer oder Pferde oder Katzenbesitzer oder Eltern oder wie auch immer. Ganz wichtig ist, was sollen die anderen denken? Ja. Da kann man dann vielleicht gerade noch irgendwie andere Glaubenssätze anbringen, die dem entgegenwirken, so nach dem Motto, du kannst ihnen nur vom Kopf gucken, woher willst du wissen, was der denkt? Du weißt ja manchmal schon selber nicht, was du selber denkst, woher willst du dann wissen, was die anderen denken? Aber es ist tatsächlich so ein, kommt dann eben noch so ein gesellschaftlicher Zwang dazu, der das Ganze noch verstärkt. Also wie du gesagt hast, ne, und die Eva bei der selektiven Wahrnehmung. Alle bringen ihren Hund an anderen Hunden ruhig vorbei, nur ich kann es nicht. Nur mein Hund ist so furchtbar, weil diese Rasse halt so schrecklich ist. Warum habe ich und ich hätte doch und vielleicht, wenn ich den Bruder oder die Schwester genommen hätte, bla 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 bla. Indiana hat zwei Geschwister oder drei Geschwister und von der einen Schwester wusste ich also, dass die mörderisch war. Bei allen Begegnungen, Menschen, Hunde, Fahrrad, Fahrer, Autos, egal was. Also ganz, die muss sich aufgeführt haben wie eine Irre. Das kannte ich, weil Indianer war am Anfang auch so, also mit Menschen nicht, mit Hunden auch nicht, aber mit Autos zum Beispiel. Und mich hat es nicht weiter aufgeregt. Ich habe einfach mit ihr, wie wir schon mehrfach geredet haben, nicht trainiert, sondern ich habe einfach jede Gelegenheit wahrgenommen, ihr klarzumachen, wir gehen einfach weg von dem allem. Sag mir Bescheid, wenn dich was aufregt, wir machen das. Und ich hatte mit den Leuten dann Kontakt, die ihre Schwester hatten. Und die haben mir halt immer erzählt, na ja, das ist halt so, es waren nicht Kunden von mir, das ist halt ein Herdenschutzhund und das ist halt ein Straßenhund und die sind halt so und das hast du nicht rausgebracht aus denen. Dann habe ich mir gesagt, na ja, aber warum ist dann Indianer anders? Na ja, die ist halt anders und wenn du unsere gekriegt hättest, dann würdest du schon sehen. Also das heißt, die Schuld wird vollkommen dem Hund aufgeladen. Und es macht mit den Hunden ganz schlimme Dinge, weil die Hunde ja diese gesellschaftlichen Zwänge nicht haben. Die wissen ja nicht, dass sie an Autos und an Hunden und an Fahrradfahrern ruhig vorbeigehen sollen in einer Entfernung, die für sie eigentlich nicht machbar ist, sondern sie würden die Situation ja anders lösen und sich nicht irgendwelchen Glaubenssätzen unterwerfen. Ich muss jetzt hier an diesem Hund, der mich schon von Weitem bedroht und den ich unsympathisch will, finde und an dem ich kein Interesse habe, unbedingt mindestens in 2 Meter Entfernung vorbeigehen. Ich darf keinen Millimeter abweichen. Das ist ganz wichtig für mein Überleben. So denken Hunde nicht. So denken irgendwelche, keine Ahnung, Fernsehhundetrainer oder Videohundetrainer, die uns irgendwas aufschwätzen wollen. Aber Hunde denken nicht so. Hunde denken, da vorne kommt einer, den finde ich schräg. Ich gehe mal einfach weg. Ich weiche mal aus. Ich verstecke mich hinter dem Busch. Ich warte einfach mal ab, was passiert. Die brauchen keine Glaubenssätze, oder wie siehst du das, Nicole?
Ja, Ute, da hast du wohl recht. Was mir dazu einfällt, weil ihr habt ja schon gesagt, das Problem betrifft quasi so gut wie jeden Menschen. Was ich immer versuche, wenn ich im Training bin mit Menschen, ich versuche immer, dass sie Fragen stellen, dass sie so ein bisschen aus diesem Gedankenmuster rauskommen, ne? Dass man dann zum Beispiel die Leute fragt, was siehst du gerade an deinem Hund? Was denkst du, wie der sich gerade fühlt? Was denkst du, was der gerade will? Damit man erstens mal aus diesem Muster kommt und die Menschen sich andere Antworten geben, das finde ich ganz wichtig. Und ich versuche immer zu zeigen und die Menschen auch die Erfahrung machen zu lassen, dass es immer eine Lösung oder irgendeine Möglichkeit gibt. Es gibt immer etwas, was ich tun kann, dass man eben nicht so hilflos ist. Es gibt immer Möglichkeiten, dass man das Gegenüber anspricht und mal sagt, wartest du mal einen Moment. Es gibt immer eine Möglichkeit, vielleicht irgendwo auszuweichen, ein paar Schritte rückwärts zu gehen. Ich glaube, was für die Menschen wichtig ist, mehr dann auch zu beobachten und ins Gefühl zu gehen und weniger einfach nur auf ihren Verstand zu hören. Ich glaube, die Sabine wollte gerade noch was dazu sagen.
Ja, wollte ich aufgreifend auf dem, was du sagst, mit dem Fragestellen. Das ist nämlich sehr, sehr spannend, Nicole, weil man eigentlich, wenn man mit Menschen arbeitet und so auch mit den Hunden zu den Menschen, weil das ist ja eng miteinander verknüpft, auch spiegeln die Menschen uns ja auch in ihren Verhaltensweisen. Man, wie kann ein Hund der entspannteste Hund der Welt sein und an anderen Hunden vorbeigehen, wenn ich gerade Stinkwut in mir trage, auf was auch immer? Oder wenn ich hektisch bin und zappelig und rumhippel und keine Ahnung, ja, wie soll dann mein Hund entspannt sein? Oder wie soll mein Hund mir folgen, wenn ich selber nicht weiß, wo ich hin will? Und das meine ich jetzt metaphorisch im Leben. Es ist tatsächlich so, dass man tatsächlich nach dem Warum fragen soll. Also auch wenn Menschen in irgendeine Therapie gehen oder irgendwas wollen oder irgendwas verändern wollen im Leben, dann ist die erste Frage immer, ja, was ist dein Warum? Warum möchtest du abnehmen? Ja, weil ich dann besser aussehe. Ja, aber warum? Na, also, dass man tiefer geht, das, wie es die Kinder gemacht haben. Man erfährt nur einen Grund, wenn man warum, warum, warum fragt. Und so wäre ein Schritt quasi, wenn man als auf Menschen trifft, jetzt in unserem Fall als Trainer, der sagt, ja, der Hund darf nicht aufs Sofa. Der soll nicht auf dem Sofa liegen, zum Beispiel, weil ein Hund gehört nicht aufs Sofa, weil der Chef liegt oben. Das bin ja ich. So, oder was für Gründe auch immer. Und warum fragen? Stört es dich tatsächlich, wenn dein Hund auf dem Sofa liegt? Oder glaubst du, das müsste so sein, weil es Mann so sagt? Warum? Möchtest du wirklich, dass der Hund, anstatt dass er Hunde Dinge tut wie schnüffeln, markieren, an kurz alleine neben dir geht? Möchtest du das wirklich? Oder hat es echt jemand mal gesagt, dass der Hund so gehen muss? Also, dass man da mal tiefer reinbohrt und irgendwann mal kommen die oft selber drauf, wie absurd dass das eigentlich ist. Also die Frage nach dem Warum ist immer ganz, ganz wichtig. Das sollte man sich auch selber, also ich tatsächlich hinterfrage ich mich auch öfters mal. Man ertappt sich ja, man bezeichnet sich ja als reflektierten, offenen Menschen, der schon, keine Ahnung, bewusstseinsmäßig weit fortgeschritten ist. Nein, man stolpert immer wieder über sich selber das ganze Leben lang. Wichtig ist, dass man es merkt, dass man drüber lacht und dann nach dem Warum fragt, warum, dass man wieder in diese Falle getappt ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder Eva, was fällt dir ein dazu?
Ja, in diese Falle tappt man ja auch sehr gerne, weil für uns Menschen ja oft das, was wir als erstes gehört haben, im Hirn festgesetzt ist. Und es ist so schwer, da umzudenken. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum viele Hundehalter immer noch seit so vielen Jahrzehnten wissenschaftlich widerlegt, immer noch an diese Rudeltheorie glauben, wirklich glauben. Also, und Chef und Rudelführer und so weiter glauben. Und wenn man das dann mal wirklich denen gegenüber wissenschaftlich zerlegt, bricht für die ein nicht nur ein Glaubensgerüst, sondern wirklich ein Lebensgerüst zusammen. Und das finde ich immer ganz bizarr. Und das andere Beispiel, was ich aufführen wollte, dass es oft ist, dass mir Kunden sagen, ja, mein Hund macht in diesen Situationen dieses und jenes. Und ich warte dann während der gesamten Unterrichtseinheit auf dieses oder jenes. Aber das kommt überhaupt nie. Und dann sagen die Leute, ja, komisch. Jetzt, wo du da bist, zeigt er das Verhalten ja nie. Sag ich, ja, genau, weil ich eigentlich die ganze Zeit die Auflösung ist, mit dir unbewusst schon eine kleine Gehirnwäsche mache, die dir die ganze Zeit sagt, entspann dich. Trink doch gedanklich mal ein Eierlikörchen oder ein Viertel Rotwein, bevor du spazieren gehst und denk dir einfach nur, das Leben ist so schön. Ich habe einen Hund an meiner Seite. Entspann dich doch einfach. Es gibt so viele schlimme Dinge auf dieser Welt. Und dass sich dann Leute aufgrund eines Glaubensgerüstes über solche, für mich sind es wirklich immer Peanuts, so aufregen, dass sie eben dann die Schuld bei sich suchen oder eben dieses, alle gehen fein an der Leine, nur meiner zieht, alle Hunde sind so schön ruhig, nur meiner bellt. Nein, ist doch überhaupt nicht wahr. Oder Ute, wie meinst du das?
Genau, genau so ist es, Eva. Sabine hat vorhin du hast ganz Tolles gesagt, über Lieferungen geben Sicherheit. Und da wollte ich mal ein positives Beispiel bringen. Ich habe natürlich wie alle Mädchen, wie ich in der Pubertät war, mich fürchterlich mit meiner Mutter gezofft. Aber sie hat mir damals vor allen Dingen, wenn ich gejammert habe, dass alle meine Freundinnen viel hübscher sind und viel schlanker und die Jungs viel begeisterter von denen sind wie von mir, was natürlich die wahrscheinlich ihren Eltern auch erzählt haben, dann hat die immer nur gesagt, also erstens fand sie natürlich ihre Töchter selbstverständlich auch schön, ist ja logisch, man findet seine eigenen Kinder mit Sicherheit immer schön, aber die hat meine Mutter immer zu mir gesagt, da musst du keine Gedanken machen. Erstens bist du hübsch und zweitens musst du dir denken, dein hübsches Gesicht, das wird auch irgendwann alt und faltig. Aber was du im Kopf hast, mein liebes Kind, das bleibt dir dein ganzes Leben lang. Und das ist ein Spruch, der mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet, dass ich mir immer denke, meine Mutter hat gewusst, dass ich in der Lage bin, mit schwierigen Dingen fertig zu werden. Und das ist ein unglaubliches Erbe, sowas, wenn man sowas von der Mutter mitkriegt. Also meine Mutter war bestimmt nie perfekt. Woher denn auch? Sie war ein ganz normaler Mensch und natürlich hat sie viel Blödsinn gemacht. Und wenn ich Kinder hätte, würde ich mit denen vermutlich auch viel Blödsinn machen. Aber sie hat mir diesen Spruch mitgegeben. Das ist auch ein Glaubenssatz. Aber halt einer, der einem hilft. Einer, wenn man vor einer schwierigen Situation steht, wo man sagt, ich weiß, dass ich das kann. Es wird schwierig und vielleicht kriege ich es nicht so hin, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht finde ich auf dem Weg zum Ziel auch irgendeinen Abzweig, wo ich sage, ach, der ist ja viel besser als das, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Also so als ganz einfaches Beispiel. Wir haben mal ein Haus gekauft und die Küche fanden wir ein bisschen klein. Und neben der Küche war so eine kleine, naja, so ein Windszimmer, eigentlich eine bisschen größere Kammer. Und dann haben wir gedacht, wir machen da einen Durchbruch und haben dann da so ein Esszimmer. Und dann kam ein Bekannter von uns, ein Maurer, und hat gesagt, das mache ich euch, diesen Durchbruch. Aber wartet noch ein bisschen. Wartet noch ein bisschen, ob ihr das wirklich haben wollt. Weil meistens ist es so, dass man diese Ideen, wenn man länger mit der gegebenen Situation lebt, dass die gar nicht so toll findet. Das habt ihr irgendwo gesehen, in schöner Wohnen oder wo auch immer, und wollt unbedingt sowas haben. Und nach einem halben Jahr haben wir ihn angerufen und haben gesagt, Konrad, du hattest recht. Wir wollen es eigentlich gar nicht mehr. Das heißt also, wenn man sich Zeit lässt und gelassen an Situationen hingeht, und genau das Gleiche gilt beim Umgang mit Hunden. Wenn man sich einbildet, der Hund hat ein Problem, der Hund hat in der Regel gar kein Problem, wenn dann vielleicht mit mir. Aber ich habe ein Problem mit dem, wie er sich verhält und wie er sich mit mir in der Welt zeigt. Weil, was sollen denn die Nachbarn denken? Und was denken denn die Leute? Und was denken die in der Hundeschule? Ja, keine Ahnung, was die denken. Ja. Und wenn ich mich darauf einlasse und mir einfach Zeit nehme und das Ganze in Ruhe betrachte, stehen bleiben, atmen, nachdenken, wie können wir die Situation lösen, dann kann man mit so bescheuerten Glaubenssätzen tatsächlich fertig werden. Oder Sabine?
Das passt jetzt genau zu dem, was du sagst, liebe Ute, weil ich habe mir da so eine kleine Liste gemacht, wo ich mir ein paar Notizen hingekritzelt habe zu dem, was du gemeint hast, was man im Kopf hat, dass man da mal drüber nachdenkt. Und wenn ich jetzt dann schon so dazu neige, immer wieder über mich selber zu stolpern und mal wieder ganz bös mit mir ins Gericht zu gehen, also das Erste, was man sich fragen sollte, ob das wirklich wahr ist, was ich glaube. Also frage dich, ob das wirklich wahr ist, was du glaubst. Und dann sollte man sich fragen, was das Ziel ist. Also immer auf das Ziel. Jetzt nicht, mein Hund soll aufhören, an der Leine zu ziehen. Das ist kein richtiges Ziel. Das Ziel wäre, mein Hund soll entspannt an lockerer Leine neben mir laufen. Also, dass man das wirklich schön definiert. Dass man sich bewusst jeden Tag Zeit nimmt für solche Dinge. Auch für sich selber. Wenn man mit dem Hund unterwegs ist, Zeit, bewusst Zeit für ihn nehmen, atmen, langsam gehen, wirklich langsam. Es ist so, wenn man plötzlich anfängt, stehen zu bleiben und mal atmet und sich die Umgebung anguckt, dann fallen einem tausend Sachen auf, die man nie gesehen hätte, wenn man da durchgerannt wäre. Dann fällt einem vielleicht auf, keine Ahnung, dass da eine Hasensasse liegt oder ein Vogelnest am Boden. Deswegen zieht der Hund so zum Beispiel. Also Zeit nehmen, atmen, zu verstehen versuchen, was er wahrnimmt, was er riecht und was er sieht. Das ist das Allerwichtigste, ihn Hunde Dinge tun lassen und ihn nicht drängeln. Und absichtlich liebevoll mit ihm sprechen. Auch wenn es einem, wenn man manchmal wirklich so der Wutklaus ist und sich schlecht fühlt, dass man wirklich sich angewöhnt, dass man liebevoll mit seinen Tieren spricht. Das wird irgendwann mal zur Gewohnheit und man kann es nimmer anders. Aber dann damit werden sich schon ganz, ganz viele Dinge verändern zwischen euch beiden. Und wenn sie sich zwischen dem Menschen und dem Hund verändern, dann verändert sich alles. So als Stichwort mal in den Raum geschmissen, dieses morphogenetische Feld, in dem wir leben. Alles beeinflusst alles. Und wenn man selber negative Gedanken hat, dass man die wirklich bewusst wahrnimmt und sich dann wieder fragt, ist es wahr, was ich da denke? Und wenn alles nichts hilft, dann sollte man sich überlegen, ob man sich an jemanden wendet, der einem helfen kann, diesem Ziel näher zu kommen. Das Allerwichtigste, wenn man in diesen Glaubenssätzen verstrickt ist, wäre zum Beispiel, dass man sich für jeden blöden Glaubenssatz, den man hat, ein positives Gegenstück sucht. Und da hilft es am Anfang wirklich, wenn man sich hinsetzt und sich das notiert. Tatsächlich. Also wer schreibt, bleibt, hat man früher immer gesagt, ne? Wenn man die Sachen aus dem Hirn direkt aufs Papier bringt, dann manifestieren die sich. Und dann haben die eine viel größere Wirkung, wie wenn man nur drüber nachdenkt. Das ist tatsächlich so. Wenn man zum Beispiel sagt, immer habe ich furchtbare Hundebegegnungen. Hat bestimmt schon jeder von euch gehört, von euch Kolleginnen, dass da Kunden kommen und sagen, oh, immer, immer, immer habe ich furchtbare Hundebegegnungen. Dann könnte man das zum Beispiel als Beispiel umwandeln in, ich freue mich über jede Begegnung, weil die gibt mir Gelegenheit zu lernen, wie ich solche Situationen besser meistern kann. Also nicht mehr, oh Scheiße, oh Schrecke, Hundebegegnung, sondern juhu, Hundebegegnung, ich freue mich drauf, weil ich will was verändern. Ne? Also solche Sachen bewusst angewandt können da gut helfen, oder Ute?
Ja, ihr kennt doch sicher alle Vera Birkenbiel. Ich bin ja ein Fan von der, ne?
Oh ja.
Und es gibt einen ganz heißen Tipp zur Hilfe zur Selbsthilfe. Und zwar, ich muss schon lachen, wenn ich nur dran denke. Man muss sich vorstellen, man ist so richtig, richtig scheiße drauf. Also man könnte die ganze Welt in Grund und Boden stampfen. Man ist einfach sauer auf alles, was passiert, weil der Hund heute wieder und weil, was weiß ich, und alles den ganzen Tag schief läuft. Und jetzt hat mich mein Hund auch noch blamiert mit dem Hund vom Nachbarn, wo immer alles perfekt war und bla 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 bla. Man kommt also so richtig geladen nach Hause und ist so einfach, weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit seiner Wut. Und alle Glaubenssätze, die man im Kopf hat, haben sich alle erfüllt. So, und jetzt sage ich euch mal einen ganz heißen Tipp, was man da machen kann. Der ist ganz einfach. Also Vera Birkenbiel empfiehlt, man geht aufs Klo, sperrt zu, setzt sich hin. Wenn man nicht pullern muss, muss man nicht pullern, völlig egal, und grinst. Also man zieht die Mundwinkel hoch. Die Kolleginnen lachen schon. Zieht die Mundwinkel hoch, man kommt sich total blöd vor. Man sitzt da auf dem Klo und zieht die Mundwinkel hoch. Und man stellt sich vor, wie bescheuert man aussieht, aber es ist völlig egal, weil man fühlt sich sowieso total scheiße. Und dann passiert was ganz Interessantes. Ich weiß die Zeit nicht mehr genau, aber ich glaube, nach 30 Sekunden funktioniert das, dass das Gehirn denkt, ach, eigentlich ist ja alles ganz locker. Und dann fängt man an, sich zu entspannen, muss tatsächlich selber lachen, kommt runter und baut die Spannung ab. Und wenn ich wirklich mal scheiße drauf bin, dann muss ich nur dran denken und dann fange ich zu lachen an. Ich muss wirklich, wenn ich nur überlege, ich erzähle das jetzt gleich, dann könnte ich mich schon kugeln vor Lachen. Und das hilft einem. Das hilft einem, weil Fröhlichkeit und Heiterkeit und Lachen entspannen. Und dann kann man wieder einen klaren Kopf kriegen und nachdenken, warum man jetzt eigentlich vorher so schlecht drauf war. Ja, eigentlich gab es gar keinen Grund. Ja, eigentlich, ach Gott, doch egal, wenn der den Hund vom Nachbarn anpöbelt. Ich mag ja den Nachbarn auch nicht. Ich traue mich bloß nicht, den anzupöbeln. Vielleicht hat er den Nachbarshund ja angepöbelt, weil ich mich nicht traue, den Nachbarn anzupöbeln. Wer weiß? Oder Nicole?
Ganz genau, Ute. Was mir noch da eingefallen ist, was ich ganz interessant finde, also bei mir im Training ist es so, dass ich ganz oft im Erstgespräch oder wenn ich den Menschen so ein bisschen meinen Eindruck vermittelt habe und ein paar Ideen gegeben habe, viel gefragt habe, dann kommt häufig der Satz, das habe ich ja noch nie gehört. Ne, das ist so der häufigste Satz, der dann meistens von den Leuten kommt, weil sie halt überall was anderes hören und sehen. Und was ich ganz oft dann in die Trainingstagebücher schreibe, ist, dass ich immer hinschreibe, konsequente Freundlichkeit. Weil wir dann einfach auch unser Denken ein Stück weit verändern und weil wir viel achtsamer auch mit den Gefühlen der Hunde sind. Und das ist meine absolut, ja, mein Favorit und meine absolute persönliche Einstellung. Und ich habe das ja auch jetzt bei meiner Shoni gesehen, die tatsächlich ja nicht gerade der einfachste Hund ist. Egal, was sie getan hat, egal, ob sie am Zaun einen Fahrradfahrer verbellt hat, ob sie irgendwen anpöbelt, egal was, ich habe sie einfach gelobt. Ich habe einfach zu ihr gesagt, Schatzi, du bist einfach toll. Ich habe das nicht bewertet, ich habe nicht zu ihr gesagt, du machst es falsch, du machst es richtig, sondern ich habe einfach gesagt, du bist es toll, du zeigst mir deine Gefühle, du erzählst mir dein Problem, du redest mit mir. Und das Geile daran ist, wenn ihr dann Stück für Stück seht, natürlich klar, auch mit bestimmten Übungssituationen und allem drum und dran, aber das Geile dabei ist, dass man sieht, wie sich Stück für Stück alles verbessert. Und wie diese negative Einstellung bei euch selbst verschwindet und ihr das überhaupt nicht mehr schlimm findet. Und die Probleme verschwinden langsam und man ist dabei die ganze Zeit freundlich zum Hund und der Hund sucht immer mehr den Kontakt zu euch und er fragt euch immer mehr und findet es mittlerweile total toll, mir Fahrradfahrer zu zeigen und zu sagen, hast du gesehen? Wieder einer. Das ist genial.
Das finde ich großartig, liebe Nicole. Und genau das sollte man auch ganz viel öfter zu sich sagen, zu sich selber sagen, weil gerade zu unserer Generation, die ist ja in so einer, man muss funktionieren, Blase aufgewachsen. Und man wurde ja oft mal so, ja klar, so meine Eltern Nachkriegsgeneration oder noch während des Kriegs geboren, irgendwie in das Wirtschaftswunder hinein, da waren die Teenager, da ging es viel um, wir schaffen was, wir packen das an, man muss funktionieren, ohne Fleiß kein Preis. Und ich glaube, dieses Funktionieren müssen und packen müssen, das nimmt man auch mit ins Hundetraining. Man kann Dinge nur erreichen, wenn man nur hart genug arbeitet. Wir müssen nur hart genug trainieren. Wir müssen nur konsequent genug sein. Wir müssen nur, ein Scheißdreck müssen wir, Entschuldigung. Einfach ein wenig gelassener, das können wir gerne werden. Einfach ein wenig mehr lachen, das können wir denken. Öfters mal ja statt nein denken. Da habe ich auch noch einen Tipp, weil wenn man im Wald unterwegs ist und ein bisschen schlechte Gedanken hat, da ist nicht unbedingt immer ein Klo greifbar, wo man sich einschließen könnte. Man kann auch einfach mal versuchen, stehen zu bleiben, in den Himmel zu gucken und Scheiße zu denken oder Nein zu denken. Das funktioniert nicht. Wenn man nach oben schaut und die Arme ausbreitet und nach oben in den Himmel schaut, ist diese Körperhaltung immer ein Ja. Man kann keine schlechten, negativen Gedanken haben, wenn man nach oben in den Himmel schaut. Also das ist quasi das Positive Thinking to go. Das kann man immer mitnehmen, das hat man immer dabei. Dass immer, wenn man sich schlecht und bedrückt fühlt, einfach nach oben guckt. Dann lächelt man automatisch. Das Herz macht sich dazu auf. Man kann wunderbar atmen, wenn man nach oben in die Baumwipfel guckt oder in den Himmel schaut. Und abschließend möchte ich dann noch ein Zitat von unserem allerseits geliebten Heinz Erhardt, den ich sehr schätze und sehr verehre und der ein sehr schlauer Mann gewesen ist, anbringen. Und das lautet: Glaube nicht alles, was du denkst.
Vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen besprechen die Hundetrainerinnen das Thema Silvester. Was tun, wenn dein Hund sich vor Böllern fürchtet? Da gibt's einige umsetzbare Ideen für dich, auch auf den letzten Drücker. Wenn du dich mit Ute, Nicole, Sabine oder Eva in Verbindung setzen möchtest, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by Audionautix.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gern eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.